die genau, wenn Sie das romantische Bewusstsein, was Sie gesprochen haben, nochmal irgendwie genau umreißen, also was die Hintergründe sind und was genau der, also das einfach nochmal näher erläutern, den Unterschied zu Hegel und seine Herkunft.
Also er kommt aus dem Romantischen. Ja? Das romantische Bewusstsein, philosophisch ausgedrückt, ist die Setzung der absoluten Freiheit im Unterschied zu allem, was nicht Selbstbewusstsein ist. Und alles, was nicht Selbstbewusstsein ist, ist so oder so partiell definiert. Ja, alle Dinge und alles, was wir sehen, ist partiell definiert. Unser Charakter ist partiell definiert, unser Ursprung ist partiell definiert und so weiter und so fort. Aber wir sind die Träger der Freiheit. Und diese Freiheit bedeutet nichts anderes, als wir zwar nicht alles schaffen können und so weiter und so fort, wir können aber, sagen wir so, alles wählen und mit allem spielen. Ja, wir sind an nichts Bestimmtes letztendlich gebunden. Wir sind an unser Charakter nicht gebunden, wir können das immer verlagern. Wir sind an keine Werte gebunden, die können wir verlagern. Wir sind an keine Ordnungen gebunden, wir sind an keine Verpflichtungen gebunden, wir können sie brechen. Und dazu sagen, wir müssen sie sogar brechen, um unsere Freiheit zu manifestieren in Bezug auf uns selbst. Wir müssen sozusagen, das Leben ist ein Experimentsfeld, es ist Feld eines großen Experiments, das darin besteht, sozusagen eine innere Distanz zu jedem und allem zu gewinnen und zu manifestieren, für sich selbst zumindest. Ja. Also das romantische Bewusstsein ist das Bewusstsein der absoluten Freiheit in Bezug auf jeden konkreten Inhalt. Das analysiert dann Kierkegaard als sozusagen als Lehre des Verrats. Ja, nicht wahr? Und in der Tat, der Verrat ist genuin romantische Handlung. Ja, wenn man romantische Schriften analysiert und so weiter, der romantische Held ist ein Verräter. Das beginnt mit Faust, ja, das ist die klassische Figur des Verräters. Und seine eigentliche Handlung ist immer ein Verrat. An der Liebe, gesellschaftliche Beziehungen, seine eigene Wissenschaft, an sich selbst, seine eigenen Ziele und so weiter. Letztendlich verrat er seine Freiheit selbst, die er sozusagen opfert, dem Bau von Licht Zukunft und so weiter. Das heißt, er verrät sich ständig und er verrät die anderen. Und sozusagen dieser ständige Verrat, dieser ständige Übergang zum Neuen, ja, zum Neuen, zum Anderen, ist eben das Romantische. Und das ist das, was Hegel sicherlich schon beginnt abzulehnen. Ja. Nicht in dieser radikalen Form wie Kierkegaard, aber er meint, dass dieser Verrat nicht deswegen schlecht ist, ja, weil Verrat schlecht ist, sondern deswegen schlecht ist, was er nie gelingt. Er gelingt nicht, weil man im gleichen romantischen Paradigma bleibt, weil diese Verrat sich selbst wiederholt. Es gibt eine Szene, die sich selbst wiederholt. Das ist diese Szene der ursprünglichen Freiheit und Ungebundenheit. Und die führt zu einer Ermüdung und Unglaubwürdigkeit. Ja? Das ist so wie der Künstler, der ständig Tabu bricht und so weiter und so fort, der ständig das Neue sucht und ständig sozusagen Bruch mit der Vergangenheit und mit der Tradition inszeniert. Und diese Inszenierung selbst aber erscheint pure Repetition zu sein und eine Pose, die eine gelernte Pose ist. Ja? Das Problem mit der Romantik ist, dass die Romantik schnell zu einer Pose wird, ja? Und zu einer Szene. Aber diese Szene des höheren Verrats sozusagen, oder der höheren Unzuverlässigkeit, ja, sagen wir so, die letztendlich extrem tautologisch erscheint. Das ist die Kritik von Hegel, das ist auch die Kritik von Kierkegaard, ja, diese Wiederholung, ja, die dahinter steckt. Okay.
Sie haben dass Hegel sich von dem moralischen Bewusstsein so abgrenzt, haben Sie, glaube ich, bei diesem Abschnitt über das Dialektische und
ja.
Und ist das genau?
Es ist nicht genau, ja. Weil das Dialektische ist immer noch etwas, was nicht ganz angeeignet ist, ja. Von romantischem Bewusstsein. Ich glaube, es ist eher so 170, 172, ja. Wo er sagt, zum Beispiel 172, da sagt er, dass das unwandelbare Bewusstsein auf seine Gestalt verzichtet tut und sie preisgibt, dagegen das einzelne Bewusstsein dankt, das heißt die Befriedigung des Bewusstseins seiner Selbstständigkeit sie versagt und das Wesen des Tuns von sich auf dem Jenseits zuweist und so weiter. Das heißt, dort, wo sozusagen die Stabilität geopfert wird, ja, das ist das Romantische. Also zunächst einmal kommt das Christliche, ja, dass die Stabilität gewahrt bleibt. Und dann irgendwann wird das unwandelbare Bewusstsein selbst freigegeben, ja, und preisgegeben, ja, wegen dem Oberflächlichen und Zufälligen. Aber er sagt, das verweist auf das Jenseits, ja, weil diese Freiheit selbst immer noch eine, sagen wir, außerweltliche, jenseitige Freiheit ist. Ja, der Akt selbst verweist auf einen jenseitigen Umstand. Wir können sagen, sozusagen, dass alle positiven Inhalte von diesem Glauben an das Unwandelbare schon gereinigt sind, ja. Aber sozusagen der Gedanke selbst, dass diese Freiheit nicht von dieser Welt ist, ja, die bleibt.
Also das romantische Bewusstsein ist noch nicht atheistisch?
Nein, ist nicht atheistisch insofern, dass sie in einer negativen Form und als Negation das behält. Und das kann man sicherlich aus der Faust ableiten, ja, weil romantisch ist der Faust das schon, dass man einen unendlichen Geist der Verneinung braucht, also der Satan, ja, oder Mephistopheles oder Dämon. Im Grunde, wenn man ersten Schriften, auch englische Schriften, der Romantik liest, sie alle behandeln das Dämonische. Und das Dämonische ist nichts anderes als das Göttliche. Ja, das Lucifer ist das göttliche Licht. Ist das Göttliche von allen positiven Eigenschaften gereinigt. Ja, wenn ich sozusagen Gott nehme und von ihm sozusagen und ihm nicht mehr glaube, ja, ja, ihm nicht mehr glaube, dann ist er Satan, ja. Das beschreibt schon in erkenntnistheoretischen Begriffen Descartes, wenn er sagt, dass das, was wir denken, überhaupt stimmt, wird für Gott garantiert, weil Gott hat uns versprochen, dass wenn wir etwas denken, stimmt es auch. Ja. Gut. Wenn aber Gott diese Versprechen bricht, das heißt, wir denken es zwar mit Klarheit und Sicherheit, aber es stimmt nicht, dann haben wir mit dem Menschen zu tun. Das heißt, wir haben mit einem romantischen Gott zu tun. Wir haben mit einem Gott zu tun, der frei sich verhält in Bezug auf seine eigenen Versprechen. Ja? Der Verräter seiner selbst ist. Ja? Und der gute Verräter seiner selbst ist ein romantischer Genius. Ja? Und das ist eben der Mephistopheles und so weiter, der immer lügt. Ja. Aber er lügt ja immer und gleichzeitig immer das Gute produziert. Ja. Das ist auch wichtig. Ja. Dass die glauben immer an das Gute, weil sie denken, dass wenn man das Alte zerstört und alte Versprechungen bringt, erbricht dann man sozusagen, schafft der Raum für die Geburt des Neuen und dieses Neue könnte vielleicht besser sein. Ja. Deswegen ist es so verzweifelt und optimistisch gleichzeitig. Aber manchmal ist eben das unglückliche Bewusstsein. Warum sagt er unglücklich? Weil die Romantiker wissen nicht, ob sie verzweifelt sind oder glücklich, ja? ob sie optimistisch sind oder nichts glauben. Ja? Sie sind sozusagen zerrissen zwischen diesen zwei Perspektiven.
So. Meine Frage schließt so ein bisschen auch an die Frage von gestern, denn ich glaube, das Problem, was wir gestern besprochen haben, am Ende kommt genau hier auf. Und Hegel, das unglückliche Bewusstsein, Hegel beschreibt das unglückliche Bewusstsein als ein doppeltes Bewusstsein. Also ich würde jetzt nochmal versuchen, diesen Gedanken aufzunehmen, dass die Negation, also dass es in der ersten Negation verbleibt, oder dass das unglückliche Bewusstsein ist deshalb doppeltes Bewusstsein, weil es sozusagen noch nicht vollendet ist. Das heißt, es ist sozusagen als Denken Arbeit und negiert die Realität oder die Wirklichkeit, die Gegenstände, und erkennt sich sozusagen in dem Prozess des Negierens selbst als Bewusstsein. Ja. Und Hegel sagt früher, spricht halt über dieses Jenseits, dass das Negieren der Gegenstände, also dieser Skeptizismus, dass die Gegenstände real sind, oder dass sie besser gesagt nicht real sind, ein Jenseits oder die Vorstellung eines Jenseits produziert und mit diesem Jenseits sozusagen auch die Hoffnung gleichzeitig. Und diese Hoffnung, die sozusagen niemals eingelöst sein kann, weil die nicht real ist, produziert das Unglücklichsein, das unglückliche Bewusstsein. Und und ich glaube, das ist absolut die Figur, die wir bei Agamben finden und die wir auch bei Baudrillard finden und letztendlich auch bei Foucault finden, weil ja alle sozusagen im Grunde genommen genau nur diese skeptische Figur nachvollziehen und nie zum Schluss kommen. Sie sagen zum Beispiel auf Ausnahmezustand oder Realität nein, aber Ausnahmezustand, Realität nein, aber Simulacrum. Aber es verharrt sozusagen in dieser ersten Negation und erhält immer noch ein jenseitiges offen. Vielleicht, wenn wir nur unser Denken richtig benutzen oder keine Ahnung, gibt es dahinter.
Ja,
und man fühlt es ja auch, man fühlt dieses Unglücklichsein beim Lesen raus.
Ich bin völlig einverstanden. Ich denke nur, dass, ja, es ist so, aber das kann man so beschreiben, dass sie dieses Unglück als Glück verstehen. Nämlich, sie sind nicht konfrontiert mit dem romantischen Bewusstsein, also sozusagen, man muss zunächst einmal sehen, Background, ja, Background für diese Autoren ist nicht das romantische Bewusstsein wie bei Hegel, ja, sondern der Background, sozial gesehen, psychologisch gesehen, ist der Sieg der Technik und genauen Wissenschaften des 20. Jahrhunderts auf der anderen Seite und kapitalistischen Materialismus auf der anderen Seite. Okay. Das heißt, der vorherrschende Meinung ist, dass man sich nur für das interessieren soll, was materielle Profit bringt. Ja. Und ansonsten verlässt man sich auf Hirnforschung. Ja. Ja, so. Das heißt, wir haben eine Schließung der empirischen Sphäre oder der Sphäre des Zufälligen. In dieser Situation wollen sie diese Sphäre öffnen. Das heißt, sie wollen doch ernst machen mit der Alternative, mit der Möglichkeit, dass diese Sphäre nicht ganz zu ist. Sie können das aber nicht machen in einer positiven Form, weil das unglaubwürdig geworden ist. Ja. Sie können sozusagen, sie sind keine Gründer einer neuen Religion, ja, die das Positive setzen. Das heißt, sie setzen dann das Metaphysische in einer negativen Form. Sie setzen sogar den Menschen in einer negativen Form. Ja? Wir haben sozusagen eine negative Anthropologie, die negative Theologie ablässt. Das heißt, sie sagen vielleicht Subjektivität, vielleicht etwas verborgen hinter dem Simulacrum, vielleicht etwas kommt nach dem Ende der Zeit, wie der Reda meint und so weiter. Es gibt ein Versprechen jenseits des Versprechens, dass zwar alle Versprechen gebrochen werden, aber dieses Versprechen jenseits des Versprechens besteht darin, dass das neues Versprechen immer gegeben wird. Und das neues Versprechen immer gegeben wird, ist sozusagen das eigentliche Versprechen. Und daran sollen wir uns halten. Und dieses neue Versprechen kommt auch nach dem Ende aller früheren Versprechen. Also da sind alle diese Figuren einer negativen Anthropologie oder negativen Philosophie der Geschichte und so weiter und so fort, die dieses unglückliche Bewusstsein letztendlich setzen als Unglück, das besser ist als das gesellschaftliche Glück, in dem der Westen heute lebt. Ja. Sie wollen sozusagen die Leute verunsichern, sie wollen ihnen erklären, dass sie unglücklicher sind, als sie sich fühlen, weil sie eigentlich leben im KZ, eigentlich. Ja, früher hatte man, Medizinmittel, sozusagen Therapien erfunden. Ja. Heute erfindet man Krankheit. Ja. Wir leben in einer Gesellschaft, wo die Leute denken, sie leben in einem Wohlstand. Ja. Weil sie sind mit 3-Zimmer-Wohnung zufrieden. Grundsätzlich. Und sie wollen keine Paläste. Ja. Und sie haben eigentlich keine Hütten. Ja. Und so sind sie zufrieden. Okay. Und das Ziel eines gewissen Schreibens ist, sie unglücklich zu machen, also unzufrieden zu machen mit der Welt und mit sich selbst. Da ist es ein guter Weg, das zu tun. Ich glaube, wir müssen immer uns fragen, mit welchem Ziel, in welchem Kontext die Leute überhaupt schreiben. Die schreiben sicherlich unter der Perspektive des entscheidenden Spruchs, irgendwann werden die Leute zu glücklich. Ja. Ohne transzendent zu sein. Ja. Sie werden sozusagen letzten Menschen, die Transzendenz abgeschworen haben und gerade deswegen glücklich sind. Nicht glücklich sind, weil sie sich vereint haben mit der Ewigkeit oder mit der Unendlichkeit, sondern glücklich sind, weil ihnen Ewigkeit und Unendlichkeit egal geworden ist. Ja. In dieser Situation scheint es ihnen besser zu sein, sie unglücklich zu machen. Ja, aus philosophischen Gründen. Ja, aus philosophischen Gründen unglücklich zu machen. Gut. Die Frage ist, ob das aufgeht. Ja. Das ist die einzige Frage. Letztendlich, das sagt auch Hegel nach 2 Kapiteln, das Kriterium der Wahrheit ist nicht der Gedanke, sondern die Tat. Das heißt, wenn man Derrida oder Foucault oder Agamben liest, wird man wirklich unglücklich oder nicht? Ja. Ich weiß es nicht. Es ist keine so einfache Frage. Also ich würde diese Frage nicht so einfach beantworten. Es scheint nicht, dass die Menschen nicht unglücklicher werden, ja, aber es könnte sein, sie werden unglücklicher. Das ist schwer zu sagen, es ist schwer zu entscheiden. In der Tat. Gut, jetzt machen wir eine Unterbrechung. Ich würde vorschlagen, 10 Minuten und dann machen wir weiter. 10 Minuten.